NDR Info. Das Forum. Welches war der entscheidende Tag bei der friedlichen Revolution in der DDR vor 25 Jahren? Na klar, der 9. November, der Tag des Mauerfalls, werden viele sagen. Vieles spricht aber dafür, dass der entscheidende Tag schon einen Monat vorher war, am 9. Oktober 1989. Warum, das können Sie gleich hier erfahren. Und damit willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem begleiten wir in dieser Sendung Jugendliche zur Gedenkstätte in Auschwitz und hören, wie sie auf die Eindrücke dort reagieren. Wir schildern, wie es vor 70 Jahren dort im Lager zu einem Aufstandsversuch kam, buchstäblich vor den Gaskammern. Und eine wenig bekannte Facette des Ersten Weltkriegs, der Kampf um den deutschen Stützpunkt Tsingtau in China, der im Herbst 1914 verloren ging. Viele werden sich gut erinnern an den Sommer und Herbst 1989, als jeder spürte, in der DDR kommt etwas in Bewegung. Tausende machten sich damals auf den Weg Richtung Westen, sie kletterten über die Zäune westdeutscher Botschaften oder sie überquerten die durchlässig gewordenen Grenzen von Tschechien und Ungarn. Und vor allem bei den Montagsdemonstrationen wurde deutlich, wie groß der Unmut über das DDR-Regime war. Wohin das alles führen würde, war völlig offen, und offen war auch, ob die Veränderungen friedlich ablaufen würden. Kurz zuvor waren demokratische Proteste in Peking mit Panzern beendet worden, begleitet von offiziellem Lob aus der DDR. Entsprechend groß war die Sorge vor einem Blutvergießen etwa in den Straßen von Leipzig. Dass dies vor dem 7. Oktober stattfinden würde, dem 40. Geburtstag der DDR, das galt als unwahrscheinlich. Staatschef Honecker wollte zum Republikgeburtstag keine solchen Bilder. Aber danach, so die Sorge, musste das Regime zuschlagen, wenn es die immer weiter wachsenden Proteste überhaupt noch eindämmen wollte. So schauten alle auf den darauffolgenden Montag, den 9. Oktober. An diesem Tag stand, vor allem in Leipzig, alles auf Messers Schneide.
Die Stadt war voller Menschen am frühen Nachmittag. Entgegen aller Ankündigungen geht nicht hin. Die Geschäfte hatten geschlossen. Und ein geschriebenes Blatt wurde ihnen förmlich aus den Händen gerissen.
Da kam dann, erinnere ich mich noch, eine Verwaltungsfrau aus diesem Krankenhaus, in dem ich arbeitete, die ich gut kannte. Die meinte dann, ja, und wir haben jetzt Anweisungen bekommen, in unserem Krankenhaus eine Abteilung für Schussverletzte freizuräumen.
Es kam dazu sogenannte Leserbriefe in unserer Leipziger Volkszeitung. Einer der sogenannten Kampfgruppenkommandeure hatte dort zum Ausdruck gebracht, dass die Staatsfeindlichkeiten nicht länger geduldet werden und wenn es sein muss, mit der Waffe in der Hand.
9. Oktober 1989, nachmittags in Leipzig. Gisela Kallenbach verteilt in der Innenstadt einen Appell für Gewaltlosigkeit, mitverfasst von der Basisgruppe, in der sie sich engagiert. Zur gleichen Zeit sitzt Martin Jankowski in einer Besprechung bei der evangelischen Leipziger Kirchenleitung. Der Liedermacher, der sich seinen Lebensunterhalt als Telefonist in einem katholischen Krankenhaus verdient, soll am frühen Abend beim allwöchentlichen Friedensgebet in der Nikolaikirche auftreten.
Selbst wenn wir in sämtlichen Kirchen Leipzigs Friedensgebete angeboten hätten, hätten wir nicht alle Leute von der Straße holen können. Und deswegen waren wir eigentlich auch selber in großer Sorge, weil wir das natürlich geglaubt haben. Wir haben geglaubt, es gäbe einen Schießbefehl und wir befürchteten auch, dass da viele Leute kommen werden.
Draußen auf der Straße stockt Gisela Kallenbach der Atem. Polizisten verhören sie, weil sie die Flugblätter mit dem Appell für Gewaltlosigkeit verteilt. Doch sie wird schnell wieder freigelassen.
Da habe ich mir dann gedacht, nun wissen Sie ja, wer das verteilt, dann kannst du es auch weiterverteilen. Und dann habe ich das weiterverteilt, was also irgendwie so ein Stückchen innere Befreiung schon war.
Eine kleine persönliche Befreiung in äußerst angespannten Zeiten. Seit Wochen demonstrieren in der gesamten DDR Zehntausende für grundlegende politische Reformen. Doch von den Montagsdemonstrationen nach den Friedensgebeten in Leipzig geht der Hauptimpuls des Protestes aus. An diesem Montag will die Staatsführung den Volksaufstand endgültig niederringen. Das Gerücht von der chinesischen Lösung macht die Runde. Im Juni 1989 hatten die Sicherheitskräfte des kommunistischen Regimes auf den Straßen rund um den Platz des Himmlischen Friedens ein Massaker an Demonstranten verübt.
Die Kirche musste geschlossen werden, damit da nicht noch mehr Leute reindrängen und irgendwie jemand totgetrampelt wird. Und wir hatten immer nur Sprechchöre und Sirenen und irgendwelche Schreie und so weiter. Und haben eigentlich uns immer gefragt, ist der Bürgerkrieg schon losgegangen, ja oder nein?
Zwischen unten Zeilen, in Sekunden, da man schweigt.
17 Uhr. In der Nikolaikirche singt Martin Jankowski sein verbotenes Lied vom frischen Wind.
Der frische Wind weht schon, auch wenn wir ihn nicht sehen.
Als sich nach dem Friedensgebet der Demonstrationszug zu formieren beginnt, wird über Lautsprecher am Innenstadtring ein Aufruf ausgestrahlt, den der Leiter des Gewandhausorchesters Kurt Masur initiiert hat. Sogar drei SED-Bezirkssekretäre haben sich der eindringlichen Mahnung zur Besonnenheit angeschlossen.
Wir alle brauchen einen freien Meinungsaustausch über die Weiterführung des Sozialismus in unserem Land.
Um 20 Uhr zeigt Korrespondent Horst Hanow in der Tagesschau Bilder von Protesten in Ost-Berlin. Doch auch die ersten Meldungen aus Leipzig sickern durch.
Die Stadt Leipzig ist völlig für Journalisten gesperrt. In der Innenstadt dort haben, wie wir gerade erfahren, nach dem traditionellen Montagsgebet wieder mindestens 10.000 Menschen für Demokratie und Reformen demonstriert. In einem eindringlichen Appell wurden die Teilnehmer von den Leipziger Menschenrechtsgruppen zu Ruhe und Besonnenheit aufgerufen. Enthaltet euch jeder Gewalt, hieß es in dem Aufruf. Die Demonstrationen dauern an.
Diese Angst, jetzt passiert was, jetzt bringen sie uns, die wir uns hier engagieren, in Lager. Ich meine, Gerüchte kursierten genügend. Und dann sind auf einmal Zigtausende in Leipzigs Straßen unterwegs und die konnte man nicht mehr auf Lastwagen verladen.
Der erste Sieg war schon, dass überhaupt Leute kamen, ja? Dass trotz dieser gigantischen Drohkulisse, vor der wir sonst immer Angst hatten, weil wir einem totalitären, bis an die Zähne bewaffneten System da gegenüber standen mit leeren Händen, dass die Leute trotzdem kamen und zwar mit Kind und Kegel und Omi unterm Arm, das war eine Sensation. Also da treten mir heute noch die Tränen in die Augen, wenn ich darüber nachdenke, was da meine guten Ossis, während die 68er drüber immer von Revolution redeten und bis heute noch keine zustande gekriegt haben, haben die ganzen ollen Ossis in ihren Stonewash-Jeans sich das echt getraut, ja.
70.000 Menschen, so die Zahl, die am späten Abend kursiert, ziehen um den Leipziger Innenstadtring. Nach heutigem Wissensstand sind es vermutlich sogar noch deutlich mehr. Mit diesen Teilnehmerzahlen hat das Regime nicht gerechnet. Die Volkspolizei hat in der Stadt gerade einmal Platz für knapp 500 Gefangene geschaffen. Die Sicherheitskräfte greifen nicht ein. Es fällt nicht ein einziger Schuss.
Es lässt sich nicht nachweisen, dass es militärisch gesehen am 9. Oktober den Befehl gab, notfalls auch zu schießen, sondern es gab den Befehl eigentlich, möglichst nicht schießen, schießen nur im äußersten Notfall, wenn es zur Selbstverteidigung notwendig ist und wirklich aggressive Angriffe kommen. Und die kamen ja nicht.
Wir pfeifen auf die Diktatur der Mehrheit.
Zum ersten Mal muss die DDR-Regierung am 9. Oktober vor ihrem Volk kapitulieren. An diesem Tag zeigt sich, die SED hat ihre Machtbasis verloren. Nun überstürzen sich die Ereignisse. Genau einen Monat später fällt die Mauer. Die ersten freien Volkskammerwahlen werden abgehalten und schon knapp ein Jahr nach dem Wunder von Leipzig ist Deutschland wiedervereinigt. Zu schnell für Gisela Kallenbach, die heute Grünen-Politikerin ist.
Die Versuche, auch ich hätte da oder habe dazu gehört, erstmal einen sogenannten dritten Weg zu gehen und den Annäherungsprozess und den Vereinigungsprozess zu gestalten, die sind ganz schnell von der Mehrheit abgebügelt worden und das muss man dann einfach respektieren.
Martin Jankowski, heute Schriftsteller in Berlin, sieht das ähnlich und kann es doch nicht so stehen lassen.
Selbst dann, wenn nicht alles so kommt, wie wir uns das erträumen, kann die Geschichte einen Verlauf nehmen, der die Dinge auf überraschende Weise zum Guten wendet. Und das ist irgendwie eine ganz verdammt tolle Lebenserfahrung.
Klaas Christoffersen und Norbert Zeeb über den entscheidenden Tag der Revolution in der DDR. Bundespräsident Joachim Gauck übrigens wird an diesem 9. Oktober im Leipziger Gewandhaus eine Rede halten, um an den Mut so vieler Menschen vor 25 Jahren zu erinnern. Das klingt nach einer echten pädagogischen Herausforderung. Der Versuch nämlich, Jugendliche mit dem vollen Ernst der Geschichte zu konfrontieren, wie er in einem früheren Konzentrationslager spürbar wird, ja einem Vernichtungslager in Auschwitz. Und zwar nicht wohlpräparierte Gymnasiasten, sondern Jugendliche mit einem eher schwierigen Hintergrund, mit einer holprigen schulischen Karriere. Tatsächlich sind Lehrer einer berufsbildenden Schule in Hannover mit 11 Jugendlichen nach Auschwitz gefahren, nicht nur um sich die Gedenkstätte anzuschauen, sondern auch um dort ein bisschen praktisch mitzuhelfen. Caroline Fromm hat sie dabei beobachtet.
Im ehemaligen Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau gibt es keinen Schatten. 130 Fußballfelder, Rasen, Gräben und eingefallene Gaskammern. Zwischen den Baracken und Steinresten ragt kein Baum in den Himmel. Es ist heiß, die Sonne brennt. Lehrer Karl Siegfeld beugt sich von hinten über Alex.
Hier ist ein großer Draht, das ist der Stacheldraht. Das ist der Spanndraht. Ne? Wenn du den hier lösen willst, dann musst du den Spanndraht abkneifen. Das ist der Spanndraht. Und den möglichst im rechten Winkel, wenn es geht.
Der 18-jährige Blondschopf hockt im Blaumann vor einem 3 Meter hohen schmalen Betonpfahl. Er soll mit der Zange kleine Drähte von den runden Keramikhalterungen abknipsen, an denen der Stacheldraht befestigt ist. Alle 20 Jahre muss dieser erneuert werden, sonst rostet er weg. Die Pfähle und Halterungen, an denen er hängt, sahen schon die Häftlinge auf ihrem Weg in den Tod. Alex hat Angst, sie kaputt zu machen.
Und das meine ich damit, dass du ganz vorsichtig sein musst. Dass
ja, deswegen würde ich das nicht machen.
Ja, einfach, das wird schon klappen.
Arbeiten in Auschwitz. Alex ist einer von 11 Jungs der berufsbildenden Schule 6 aus Hannover, die freiwillig 2 Wochen lang in der Gedenkstätte aushelfen. Sie haben die Regelschule verlassen, keinen Abschluss. Sie haben Probleme in der Familie oder sind aus ihrem Heimatland geflüchtet. So wie Bajas aus Syrien, der mit Alex Stacheldraht abknipst.
Das war verboten, die Menschen rüberspringen oder irgendwo hin, weil das ist mit Strom.
Genau.
Ne? Ja. Wenn du das anfindest, dann?
Elektrischer Schlag.
Die wollten sie lieber erschießen, als dass sie da rangehen. Und wer praktisch über diese Linie gegangen ist, dann haben die gedacht, okay, der will sich jetzt umbringen, der soll aber nicht durch den Strom sterben, sondern durch unsere Kugeln. Und dann haben sie erschossen.
Aber das ist doch voll die Munitionsverschwendung.
Ich glaube, davon hatten die genug, Alex.
Die Formel fürs Lernen lautet: über die Hand, durch den Kopf, ins Herz. Erleben, anpacken sollen die jungen Handwerker, dann sind sie aufmerksam. So entstehen Fragen und Gespräche.
Tatsächlich denke ich darüber nur nach, wenn ich hier wirklich bin. Also wenn ich hier mir das so angucke, die ganzen Steine hier, die diese ganzen Drähte ziehen und so. Ich finde, das hat schon so ein gewalttätiges Bild, finde ich. Ich gucke dann einfach in die Ferne und denke mir, was für eine schreckliche Kacke.
Alex sitzt im Gras und schaut den Besuchern in Shorts und T-Shirt hinterher. Zu Hause hat er viele Filme über Nazi-Deutschland gesehen. Trotzdem wollte er nicht mit nach Polen. Probleme zu Hause, sagt er. 3 Tage nachdem Alex entschied, doch zu fahren, steht er das erste Mal am Eingang der Gedenkstätte Auschwitz.
Arbeit macht frei.
Wie bitte?
Arbeit macht frei. Na. Deren Motto.
Vor ihm sitzt Bajas mit seinem Lehrer Stefan auf der Bank. Von der deutschen Vergangenheit kann dem 20-Jährigen kein Opa erzählen. Vor gut 3 Jahren ist der Kurde mit seiner Familie vor dem Krieg in Syrien geflüchtet.
So, warum das gibt es immer noch? Warum bin ich jetzt in Deutschland, wenn ich selber ein Land habe?
Du bist nach Deutschland gekommen, weil du aus einem Land kommst, das in dem Krieg ist.
Wenn die Menschen oder die Soldaten oder die Politiker, die in Syrien, die das auch verstehen, warum haben die eigentlich mit Krieg angefangen? Warum haben die das gemacht?
Janik, es geht los, bitte.
Bevor sein Lehrer antworten kann, beginnt die Führung. Im Sommer ist das Originallager, das sogenannte Stammlager, voll. Orthodoxe Juden, israelische Soldaten, englische Schüler schieben sich an Alex vorbei durch die Museumsräume in den Steinbaracken.
Wie soll man das beschreiben, was man da fühlt? Man geht gerade über die Wege, wo 1000 Menschen halt auch drüber gegangen sind, die halt in den Tod gegangen sind. Also ich kann das jetzt eigentlich nicht so direkt beschreiben.
Alles, was hier geschah.
Vor der grauen Erschießungsmauer machen einige Mitschüler Selfies. Andere quengeln, ihnen fällt es schwer, sich so lange zu konzentrieren. Alex ist immer der Letzte, will alles genau sehen und aufsaugen, damit er es später seinen Brüdern erzählen kann.
Was ich wirklich gar nicht wusste, dass die ganzen menschlichen Haare aufgehoben haben, dass die auch die ganzen Schuhe aufgehoben haben, also samt die Kleider. Als man dann auch die Öfen gesehen hat, ich meine, ich habe das ja schon in manchen Filmen gesehen, aber wenn man dann halt wirklich live davor steht, dann ist das schon was anderes. Dann denkt man sich halt auch nur wieder im Kopf so, Gott.
Bevor es am nächsten Arbeitstag zurück zum Zaun geht, schauen sich die Jungs mit ihrem Lehrer André die Baracken in Birkenau an.
Haben die hier Menschen getötet? Oder?
Nee, hier haben die keine Menschen getötet, hier haben die erst einmal gelebt.
Genau.
Am Eingang der Häftlingsbaracke steht ein Steinofen. Bajas liest auf einem Schild, dass damals Stroh in den Holzbetten lag.
Die Nazi oder die hier gebaut, hatten die keine Angst, dass hier brennt und dann alle Leute hier sterben, dann sagen die, ja, keine Leute mehr oder keine Ahnung.
Weil die haben hier pro Tag 10.000 Menschen getötet.
Okay. Ich habe meine Antwort jetzt.
Sie haben doch einen Sonnenschuss, oder?
Ja.
Sie arbeiten gerne hier, sagen Alex und Badjas, damit alles erhalten wird, wie es war und alle sich anschauen können, wie diese Katastrophe in Auschwitz passiert ist. Denn auf YouTube und im Netz könne er offenbar doch nicht alles finden, bemerkt Badjas.
Bevor ich herkomme, dann habe ich gesagt, ja, eigentlich, ich weiß das alles. Wozu gehe ich einfach? Dann habe ich gesagt, nein, es gibt bestimmt eine andere Sachen, die man nicht weiß. Ich bin hergekommen, habe ich das gesehen, ich war so fast 60% falsch.
Zurück an dem Zaun, der den Häftlingskrankenbau vom sogenannten Kanada-Lager trennte, dem Ort, an dem das Hab und Gut der Häftlinge gesammelt und fein säuberlich sortiert aufbewahrt wurde. Badjas rollt neuen Stacheldraht aus. Bei der Arbeit denkt der 20-Jährige immer wieder an seine vom Krieg zerstörte Heimat.
Hier, genau dieser Ort, ist es jetzt in Syrien auch so, weil weiß man nicht, wie der andere steppt, wie er ist tot, wie es. Es ist einfach Katastrophe, auch was jetzt da passiert. Ich denke manchmal, warum das denn? Warum passiert das?
In den 2 Wochen in Auschwitz habe er überlegt, wie er anders, irgendwie besser mit Menschen umgehen könne, sagt Badjas, damit das hier nicht wieder passiert.
Alter.
Alex wickelt kurze Drähte um die Keramikhalterungen an den Pfählen, zurrt den neuen Stacheldraht fest, der silber in der Sonne glänzt.
Und diese Extremität, die damals passiert ist, das kann man einfach kaum fassen. Und ich finde das auch eigentlich ziemlich wichtig, dass man das vielen Leuten eigentlich nahelegt. Weil das war ja mal eben nicht irgendetwas, sondern es sind hier Unmengen an Menschen gestorben. Weil wenn man heute richtig gemütlich in seinen Sessel liegt und ich finde daran keinen Gedanken verschwendet, dann ich finde das nicht schön. Also ich könnte das nicht.
Er habe viel zu erzählen von dieser Reise, sagt Alex. Und er sei glücklicher geworden, hier beim Arbeiten in Auschwitz.
Caroline Fromm über eine Schülerreise nach Auschwitz. Ein Video dazu können Sie übrigens im Internet sehen, auf der Website auschwitz-und-ich.ard.de. Mit dieser Seite versucht die ARD, die Arbeit der Gedenkstätte Auschwitz zu unterstützen. Unter anderem kann man dort auch für die Bildungsarbeit der Gedenkstätte spenden. Und wir bleiben noch einen Moment beim Thema und schauen auf ein Ereignis vor 70 Jahren, ebenfalls in Auschwitz. Anfang Oktober 1944 kam es dort im Lager zu einem Aufstand, zu einer gewiss aussichtslosen Aktion von Häftlingen, die selbst gezwungen wurden, beim Völkermord mitzuhelfen. Henrik Jarczyk schildert den Hintergrund der Aktion.
Auschwitz-Birkenau. Nirgendwo ließen die Nationalsozialisten so viele Menschen ermorden wie hier. Es dürften weit über 1 Million sein. Ein perfekt organisierter Massenmord mit einer perfekt organisierten Maschinerie, die nur ein Ziel hatte, möglichst viele Menschen in möglichst kurzer Zeit zu töten. Wir befinden uns hier auf dem größten Friedhof der Welt. Dabei sahen die Krematorien völlig unscheinbar aus. Niemand hätte vermutet, dass darin Menschen ermordet werden. Henrik Mandelbaum war in Auschwitz-Birkenau im sogenannten Sonderkommando beschäftigt. Eine von den anderen Lagerinsassen getrennt gehaltene Gruppe von meist jüdischen Häftlingen, die Tag und Nacht in den Gaskammern und Krematorien arbeiten mussten. Eine an Zynismus und psychischer Belastung kaum zu überbietende Aufgabe, sagt Piotr Zivinski, Direktor des Museums von Auschwitz-Birkenau. Die Häftlinge des Sonderkommandos waren dafür zuständig, den Opfern beim Ausziehen zu helfen und sie anschließend in die Gaskammer zu führen. Dann mussten sie den Raum wieder leeren und vor der Ankunft des nächsten Transportes reinigen. Sie mussten den Toten die Goldzähne ausreißen, die letzten Schmuckstücke einsammeln, Haare schneiden und anschließend die Leichen in die Krematorien bringen. Eine Tätigkeit, die manch einer im Konzentrationslager als willfährige Beteiligung am Massenmord kritisierte. Ein Vorwurf, sagt Henrik Mandelbaum, den nur einer formulieren konnte, der schlicht keine Ahnung gehabt habe, wie aussichtslos die Situation in Wirklichkeit gewesen sei. Nehmen wir an, ich hätte den Häftlingen gesagt, dass sie nicht in einen Waschraum, sondern in die Gaskammer gehen. Was hätte es gebracht? Man hätte uns alle getötet. Es gab kein Entkommen von hier. Das muss man begreifen. Die Erinnerungen an diese schrecklichen Ereignisse begleiteten Henrik Mandelbaum bis zu seinem Tod im Juni 2008. Bilder, die er niemals vergessen konnte. Als man dann die Tür der Gaskammer öffnete, da war Fürchterliches zu sehen. So wie die Leichen aussahen, war klar, dass die Häftlinge unter den schlimmsten Qualen gestorben sind. Für die Nazis waren die Männer vom Sonderkommando Geheimnisträger und daher auch besonders gefährliche Zeugen, die es in regelmäßigen Abständen zu liquidieren galt. Dessen bewusst seien sich alle gewesen, erzählt Mandelbaum. Doch nur wenige hätten den Mut gehabt, dagegen etwas zu unternehmen. Wir warteten sehnsüchtig auf Hilfe von außen, doch niemand kam und so vergingen Tag für Tag. Die Transporte kamen an, die SS vergaßte die Häftlinge und wir mussten anschließend die Leichen verbrennen. Als die Transporte mit neuen Häftlingen im Herbst 1944 immer seltener wurden, begriffen die Männer vom Sonderkommando, dass die SS auch sie schon bald töten würde. Genau deshalb, erläutert Museumsdirektor Piotr Zivinski, habe ein Teil von ihnen beschlossen, einen Aufstand durchzuführen. Sie haben mit einer breiten Unterstützung anderer Häftlinge gerechnet, im gesamten Lager, wobei es im Sonderkommando selbst zwei unterschiedliche Zielsetzungen gab. Die einen waren der Meinung, dass es am wichtigsten wäre, die Gaskammern und Krematorien zu zerstören. Andere wiederum wollten den Aufstand dazu benutzen, um zu fliehen. Am 7. Oktober 1944 war es soweit. Dutzende Häftlinge des Sonderkommandos griffen die SS an. Andere jagten das Krematorium Nummer 4 in die Luft. Angesichts der gewaltigen Übermacht der Nazis war der Aufstand indes von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Sinnlos, sagt Museumsdirektor Zivinski, sei der Aufstand aber nicht gewesen. Auf diese Weise hätten die Männer vom Sonderkommando bewiesen, dass auch sie Menschenwürde besaßen und eben keine willfährigen Helfer der Nazis waren.
Henrik Jarczyk über den Aufstand des Sonderkommandos in Auschwitz vor 70 Jahren. Bei unserer nächsten Geschichte passt das Wort Nebenkriegsschauplatz wirklich. Es geht um den Ersten Weltkrieg, aber nicht um die bekannten Schlachtfelder in Flandern oder Frankreich. Es geht um einen Kampf im fernen Osten, den Kampf um den damaligen deutschen Stützpunkt Tsingtau bzw. Qingdao. Der wurde im September 1914 von britischen und japanischen Truppen angegriffen. Anfang November fiel er in ihre Hände. Die deutsche Phase in Qingdao war also vor 100 Jahren beendet und ist doch dort noch ziemlich lebendig.
Deutsche Kirchenglocken hoch über den Dächern der Altstadt von Qingdao. Wie vor 100 Jahren schallen die Glocken vom Turm der evangelischen Christuskirche. Jede halbe Stunde, jede Stunde, am Sonntag auch länger. Oben im Turm am mechanischen Uhrwerk setzt Küster Qing Zhenghe sein Ölkännchen ab.
Ich komme jeden Tag, um nach dem Uhrwerk zu sehen. Es läuft genau, keine Sekunde zu früh oder zu spät. Deutsche Besucher sind immer besonders geehrt und erstaunt, dass das 100 Jahre alte Uhrwerk immer noch auf die Sekunde genau geht.
Deutsche Wertarbeit aus Niedersachsen im 8000 Kilometer entfernten Qingdao oder Tsingtau, wie die Stadt von den Deutschen damals genannt wurde. Nicht nur die Christuskirche und ihr Uhrwerk, auch viele Wohnhäuser von damals sind erhalten geblieben. Die Schulen, das Gouverneurshaus, der Offiziersclub, die Kanalisation in der Altstadt. Bis heute heißen die Gullideckel in Qingdao Guli. Auf das deutsche Erbe sind die Menschen der Hafenstadt stolz, so wie der Rentner Zhang, der in der Altstadt aufgewachsen ist.
Die deutschen Gebäude sind sehr solide und geräumig und sie halten lange. Sicher, die Deutschen waren damals Besatzer, das war schlecht, aber es gab auch viele Vorteile, von denen wir lernen können.
Selbst im städtischen Museum kaum eine Spur von Kritik. Zwar wird die Kolonialzeit als Zeit der Plünderung bezeichnet, aber dann wird ausgiebig der deutschen Ingenieurskunst gehuldigt. Selbst die Gullideckel sind ausgestellt, neben Nähmaschinen und Glühlampen. Das Ende der Besatzung wird erwähnt, aber so, als hätte es mit den chinesischen Bürgern nichts zu tun. Gong Shangqi ist Historiker und empfängt Besucher in einem der alten Kolonialgebäude.
Es war ein seltsamer Krieg. Es war ein unfairer Krieg von zwei Ländern auf chinesischem Territorium. Das war für China irrelevant. China unterstützte keines der beiden Länder.
China war unter der Herrschaft der Qing-Kaiser ein schwaches Land, das sich gegen die Deutschen und anderen Kolonialherren kaum zu wehren vermochte. Die Boxeraufstände von 1900 in der Provinz Shandong hatten die Kolonialmächte brutal niedergeschlagen. Doch Qingdao blieb davon weitgehend verschont. Und die Belagerung der Stadt durch japanische und britische Truppen ab Sommer 1914 war ein Konflikt, der vor allem zwischen den 4000 deutschen Verteidigern Qingdaos und der Übermacht der Alliierten ausgetragen wurde. Die Zivilbevölkerung blieb weitgehend verschont, sagt Harm Oltmann, Vorsitzender eines deutsch-chinesischen Vereins zum Erhalt der deutschen Gebäude in Qingdao.
Die Japaner, die waren ja gut ausgebildet, auch von deutschen Militärexperten und auch von britischen Militärexperten und konnten mit den Waffen, Haubitzen und so weiter, die sie eben hatten, offenbar sehr gezielt und sehr genau schießen und haben tatsächlich nur die militärischen Anlagen beschossen, wo eben ja nur also Deutsche und eine Handvoll Österreicher dann zugegen waren. Dass die Stadt oder Zivilgebäude und so weiter so gut wie gar nicht beschossen wurden.
Ob es damals auch Opfer unter der chinesischen Zivilbevölkerung gab, wissen selbst chinesische Historiker nicht. Auf deutscher Seite starben rund 220 Soldaten, bei den Briten und Japanern etwa ebenso viele. Den meisten Chinesen aber war der Krieg damals herzlich egal, sagt Historiker Gong.
Ich habe noch nie Quellen gesehen, die darauf hindeuten, dass die Chinesen einen großen Anteil an dem Krieg hatten. Sicher, sie haben die Japaner nicht willkommen geheißen. Aber die Chinesen haben auch nichts getan, um den Deutschen zu helfen oder ihre Niederlage zu verhindern.
Dass trotzdem die deutschen Kolonialherren heute im kollektiven Gedächtnis der Stadt viel besser wegkommen als die Japaner, liegt weniger am Ersten Weltkrieg, sondern vor allem an der zweiten japanischen Kolonialzeit nach 1937, als die Besatzer auch Gräueltaten an der Zivilbevölkerung verübten. An die Belagerung der Stadt vor 100 Jahren erinnert heute in Qingdao nichts mehr. Auf den grünen Hügeln des Baihua-Yuan-Parks lassen sich jeden Tag Hochzeitspaare fotografieren. Die Braut im langen rosa Kleid, der Bräutigam im karierten Anzug. Dass sie eigentlich auf dem Gelände des ehemaligen internationalen Friedhofs stehen, wissen die wenigsten. In einem baumbestandenen Winkel des Parks deuten Steinfragmente im Boden auf die deutsche Vergangenheit hin. Aber nur, wenn man weiß, was man dort anschaut.
Genau an dieser Stelle, wo wir uns jetzt befinden, an den Überresten des Sockels, eines Erinnerungssteines, fast ein Obelisk, der hier gesetzt wurde für die gefallenen deutschen Soldaten im deutschen Verteidigungskrieg gegen die Japaner, also 1914. 224 Soldaten liegen hier also unter der Grasnarbe, unter unseren Füßen, links und rechts von dem ehemals hier vorhandenen Zuweg.
Zu sehen ist von den Grabsteinen heute nichts mehr.
Grabsteine sind eben geviertelt, gesechselt, geachtelt worden während der Kulturrevolutionszeit und dann im Berg runter transportiert worden und weiter unten im angrenzenden Sungshan-Park verbaut worden. Also als Befestigung für Wasserläufe und für Teiche und so weiter. Aber selbst diese Grabsteinfragmente sind jetzt also auch in den letzten zwei Jahren auch wieder beseitigt worden und durch Findlinge ersetzt worden, also neutralisiert worden sozusagen.
Denn der Erste Weltkrieg ist für China bis heute ein problematisches Kapitel. Er endete für China mit einer neuen Demütigung. Im Vertrag von Versailles wurde Qingdao nicht den Chinesen zurückgegeben. Historiker Gong.
Die deutschen Rechte und Interessen in der Region Shandong wurden den Japanern zugesprochen, was viele Chinesen vehement ablehnten. Das führte zur revolutionären 4. Mai-Bewegung gegen die Verträge von Versailles.
Die Demütigungen durch die Kolonialmächte, Versailles, die Schwäche der Qing-Kaiser, all das hat sich tief in die kollektive Psyche Chinas eingebrannt. Bis heute basiert das Selbstverständnis der kommunistischen Führung auch darauf, dass das neue China diese Geschichte hinter sich gelassen hat. Qingdao etwa plant ein neues Museum über den Ersten Weltkrieg, aus chinesischer Sicht. Die Deutschen hätten gerne einen schlichten Erinnerungsstein im Park. In der Altstadt wiederum mit ihrer eigentümlichen Mischung aus deutscher Kleinstadtidylle und chinesischem Straßenleben haben die Kolonialzeit und der Erste Weltkrieg auch andere Spuren hinterlassen. Die Deutschen haben diese wunderbare Architektur geschaffen, sagt ein alter Qingdaoer. Wir sollten sie erhalten und bewahren.
Ruth Kirchner über deutsche Spuren in Qingdao, jetzt mal jenseits des Qingdao-Bieres, das man bis heute in ganz China trinken kann. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.